Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Heute sitzend, nicht stehend. Pünktlich zum Renteneintritt ist mir was in den Rücken eingeschossen. Und seit 3,5 Monaten rätseln jetzt Orthopäde und Neurochirurg, ist es eher die Hüfte oder eine von 5 Stellen an der Lendenwirbelsäule, wo die Nerven zu wenig Platz haben. Ich hoffe, wir finden es im Laufe des Jahres noch raus. So, aber heute ging es ganz viel oder geht es ganz viel über Bonhoeffer. Und ich denke, er war einer, der hat den Unterschied ausgemacht. Und wahrscheinlich nicht wenige waren nach dem Krieg froh, dass es ihn und noch ein paar gab, die im Widerstand waren. Manchmal hatte man dann so den Eindruck, die Hälfte des Deutschen Reiches war im Widerstand gewesen. So war es denn nicht, aber es gab ein paar wenige, die den Unterschied ausgemacht haben. Und ich kann mich an Diskussionen in meiner Jugend erinnern, ist es legitim, wenn in der Bibel steht, du sollst nicht töten, dass man dann einen Tyrannen tötet, um größeres Übel abzuwenden? Ich kann mich auch gut an meine Wehrdienstverweigerung erinnern und ich hatte echt Bammel vor der Gewissensprüfung. Ich hatte zwar schöne Empfehlungsschreiben von einem evangelischen Pfarrer und einem katholischen Kaplan, was ich für ein Friedensengel bin, aber ich habe gedacht, wenn die mich dann zerlegen, mein friedensbewegtes Gesülze, wollte ich fast sagen, ich hätte wahrscheinlich nicht bestanden. Heilfroh war ich, als dann 2 Wochen vor dem Termin dieser abgesagt wurde, weil gerade eine Gesetzesänderung war und ich hätte hinterher in Widerspruch gehen können. Die Zeiten ändern sich. Jetzt sitzt auch ein friedensbewegter Joschka Fischer in der Talkshow und plädiert für Aufrüstung. Das hätte man vor wenigen Jahren oder als er anfing mit seinen Turnschuhen im hessischen Landesparlament sich nicht vorstellen können. Wir sagen auch manchmal oder manche sagen auch, wir Christen machen den Unterschied. Und ich habe überlegt, stimmt das wirklich? Den Unterschied zu was? Weil wir anders handeln als die Menschen, die Gott nicht kennen? Also ich kenne genug Leute, die Gott nicht kennen und die handeln humanistisch 1a. Und da muss ich nicht bis zu Mahatma Gandhi gehen. Das kann ich auch in meinem Umfeld, wo ich wohne, wo ich lebe, wo ich mich bewege, Menschen entdeckend. Ist es also arrogant und anmaßend, wenn Gläubige sagen, wir machen den Unterschied? Ich denke, wir können festhalten, Christen sind nicht die besseren Menschen. Sie sind auch Menschen, aber nicht die besseren Menschen. Wenn wir den Unterschied machen sollten, und den sollten wir schon irgendwie machen, dann weil Christus in uns lebt, weil er in uns das Licht ist. Und wenn wir jetzt nicht völlig dicht machen, muss dieses Licht auch irgendwie rausscheinen. In Matthäus 7,12, das wäre die erste Folie, steht die sogenannte goldene Regel. Eine goldene Regel ist so ein Grundsatz mit einem hohen, so ein hoher ethnischer Grundsatz. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Diese goldene Regel gibt es in vielen Religionen und in vielen Philosophien. Wir kennen das so ein bisschen anders formuliert, so als Sprichwort. Wer weiß, welches ich meine? Genau, das ist so ein bisschen andersrum formuliert, ist aber im Grunde auch diese goldene Regel. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Diese goldene Regel ist Teil der Bergpredigt. Die Bergpredigt zieht sich im Matthäusevangelium von Kapitel 5 über 6 bis zu 7. Meistens oder oft, oder ich zumindest, reduzieren die Bergpredigt oft auf den ersten Teil, auf die ersten 12 Verse, auf die sogenannten Seligpreisungen. Das wäre jetzt die zweite Folie. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Das liest sich alles sehr schön, aber es ist so ein Maßstab, den uns Jesus vorgibt, wie wir leben, wie wir handeln sollen. Schaffen wir, schafft ihr das? Also ich sage vorneweg, ich nicht. Da müsste man mir schon den Führerschein entziehen, dann wird zumindest dieses Thema Autofahren und sich über andere unmäßig ärgern, das würde dann wegfallen. Aber es gäbe dann noch genug andere Anlässe, wo ich sagen müsste, ich krieg's nicht hin. Theologen, evangelische Theologen des 16. Jahrhunderts haben versucht, es so auszulegen und zu interpretieren, dass uns mit diesen Seligpreisungen ein Spiegel vorgehalten wird, ein Spiegel, der unsere Unvollkommenheit zeigt. Und sie führen weiter aus, dass das uns in die Nähe, in die Gegenwart von Gott zu Jesus hintreibt. Hoffentlich ist das so, dass wenn wir uns selbst in diesem Spiegel erkennen, dem wir einfach nicht gewachsen sind, dass es uns zu Jesus und zu Gott hintreibt. Ich glaube, auf dem Weg hierher von Frankfurt nach Kelkheim musste ich heute Gott nur zweimal um Vergebung bitten. Beim Autofahren, das ist manchmal in der Innenstadt, kommt es dann doch öfter vor. Und wir können dann auch diese Seligpreisungen für uns nutzen und beten. Herr, du siehst, dass ich meist unbarmherzig bin. Bitte bring du in mir deine Barmherzigkeit zum Vorschein. Oder Herr, du siehst, dass ich schnell aufbrausend bin und eben nicht sanftmütig. Bitte bring du deine Sanftmut in meinem Leben hervor. Manchmal tun wir diese Seligpreisungen zu schnell ab, so als wäre das so ein schönes literarisches Vermächtnis von Jesus. Aber es ist wirklich ein Standard und ein Maßstab, an dem wir uns messen lassen sollen, auch wenn wir wissen, das werden wir in Perfektion hier auf dieser Erde nie erreichen. Ich möchte jetzt zwei Seligpreisungen kurz herausgreifen, ohne damit zum Ausdruck zu bringen, dass die wichtiger als die anderen wären. In Matthäus 11,11 hatten wir gelesen, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wenn wir uns nochmal Bonhoeffer anschauen, warum ist er hingerichtet worden? Weil er gläubig war, weil er Christ war, aufgrund seines Glaubens oder aufgrund seiner politischen Haltung, seines Widerstands gegen das Regime? Ich glaube, man kann nicht sagen, dass er wegen seines Glaubens hingerichtet wurde. Aber aufgrund seines Glaubens hat er Haltungen entwickelt, die ihn in den Widerstand getrieben haben, bis hin, dass er bereit war, auch an einem Attentat teilzunehmen. Also am Ende war sein Glaube der Auslöser dafür, für sein Handeln, für seine Haltung. Und das führt ihn letztendlich mit 39, der Kerl war richtig jung gewesen noch, dann in den Tod. Werden wir um Jesu Willen verschmäht und verfolgt? Das mag für die verfolgte Kirche in vielen Ländern gelten. Ich denke, bei uns ist es nicht so. Bei uns darf jeder nach seiner Fasson selig werden. Wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft. Jeder darf glauben, was er will, solange er nicht den anderen missioniert oder damit bedrängt. Die zweite Seligpreisung, die es mir angetan hat, aus dem Vers 9, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Berufung als Kinder Gottes. Entschuldigt, dass ich nicht so viel bei euch so rüber gucke. Es ist fast wie früher so auf einem kleinen Fernseher beim Tennis, wenn es dann immer so, versuch's mal so rum, ein bisschen schräger. Wir werden die Kriege in Israel, Gaza, in der Ukraine, die werden wir wahrscheinlich nicht beenden als Einzelne, vermutlich auch nicht als Gemeinden. Wir sind natürlich aufgefordert, dafür zu beten, dass Gott was tut, dass diese Dinge, diese Kriege zu einem Ende kommen. Aber wir sind trotzdem berufen, Frieden zu stiften in unserem Umfeld, wo wir leben, wo wir wohnen, wo wir arbeiten. Da gibt es genug Unfriede, Nachbarschaft, Streit, Animositäten zwischen Arbeitskollegen. Und Jesus fordert uns auf, seinen Frieden, seinen Shalom in diese Situation hineinzutragen. Und das Shalom in der Bibel ist mehr als Abwesenheit von Krieg oder auch nicht nur das, was unser schlichtes Wort Friede ausdrückt. Ich habe mal in einem Lexikon nachgelesen, man merkt es gleich Lexikon, drum holpert die Sprache auch sehr, was Shalom alles umfasst. Ganzheit, Genugtuung, Wohlbefinden, kollektives Wohlergehen, lebensfördernde Geordnetheit der Welt, das merkt ihr schon, der Satz kann nicht von mir sein, Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. Da hängt die Latte auch sehr hoch. Jesus ist der Friedefürst, der Sar Shalom, wie es im Hebräischen heißt. Und er beruft uns, weil er in uns lebt, seinen Frieden in die Welt hineinzutragen. Es wundert nicht, dass am Ende der Seligpreisungen durch ein paar Verse das Ganze nochmal komprimiert zusammengefasst wird. Das wäre dann die nächste Folie. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Seligpreisungen sind sehr, sehr, sehr herausfordernd und zeigen uns immer wieder unsere Grenzen auf. Und ich finde es schön, wie diese Seligpreisungen in diesen Versen vom Salz und vom Licht komprimiert zusammengefasst werden. Und es geht jetzt gar nicht darum, noch einmal so eine religiöse Latte hochzulegen im Sinne, das muss ich schaffen, das muss ich erreichen. Es steht da nicht drin, dass Jesus sagt, du sollst Salz und Licht sein. Das wäre eine hohe Latte, schaffe ich sowieso nicht. Er sagt es anders, du bist Salz, du bist Licht. Einfach darum, weil Christus in dir lebt, bist du Salz und Licht. Und du kannst es fast nicht verhindern, dass dieses Licht durch dich hindurch scheint. Salz alleine kann etwas haltbar machen, aber Salz alleine für sich hat eigentlich auch keinen Wert. Salz braucht man, um etwas haltbar zu machen, um etwas zu würzen. Also Salz steht immer in einer Beziehung zu etwas anderem. Was denkt ihr, wie hoch der Salzgehalt des Toten Meeres ist? So plus minus. 25, wer bietet mehr oder weniger? 60. Also, in den höchsten Stellen hat es 33%, im Durchschnitt bei 28%. Herzlichen Glückwunsch, sehr nah dran. Zum Vergleich, das Mittelmeer hat einen durchschnittlichen Salzgehalt von 3,8%. Im Mittelmeer leben Fische, im Toten Meer nicht. Also das zeigt schon, Salz alleine bringt kein Leben hervor. Wenn es zu viel Salz ist, eben im Meer, dann gibt es da auch kein Leben mehr. Wenn wir Salz der Erde sind, dann steht es immer in Bezug zu etwas anderem. Und ich glaube, Gott setzt es in Bezug zu unserem Umfeld, zu den Menschen, denen wir alltäglich begegnen. Und da können wir tatsächlich den Unterschied ausmachen. Da können wir tatsächlich die Suppe etwas geschmacklicher machen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er in uns lebt und weil er uns hoffentlich auch so göttliche Begegnungen vorbereitet, wo es vielleicht nur ein kleines Wort ist der Ermutigung, vielleicht ein kurzes in den Arm nehmen von einem Nachbarn, von einem Arbeitskollegen und der spürt, da ist was anders. Ich war vor einigen Wochen von einem christlichen Anwalt eingeladen, der ist mit seiner Kanzlei aus der Innenstadt in den Frankfurter Norden gezogen, habe ich erstmal nicht verstanden, weil vorher war er ziemlich zentral. aber das Gebäude sah nicht mehr so schön aus. Es war nicht so repräsentativ für eine Anwaltskanzlei. Und dann sind sie ganz in der Nähe von unserem Stadtteil Karlbach-Riedberg nebenan im Mertonviertel gelandet, was zum Stadtteil Heddernheim gehört. Und er hat mich eingeladen, so als ein Pastor des Frankfurter Nordens, dass seine Belegschaft willkommen zu heißen und auch so ein Stück weit zu kommunizieren, dass es nicht egal ist, wo wir leben und wo wir arbeiten, sondern dass Gott damit eine Berufung verbindet, eine Beauftragung. Ich fand schon mal sehr eindrücklich, ich habe gesagt, was macht ihr jetzt hier den ganzen Tag? Ja, wir beten zusammen. Jeden Monat? Ja, jeden Monat. Ich habe da mal kurz, ich kenne dem seine Stundensätze, mal durchkalkuliert, wie viele Tausende von Euros da verloren gehen. Habe noch spaßeshalber gesagt, zahlt dann Gott irgendwie in die Kasse ein? Er hat mir gemeint, es ist uns einfach wichtig und irgendwie wird es Gott dann auch ausgleichen. Hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe, um den Leuten was zu sagen zu können, dass es kein Zufall ist, dass sie jetzt hier gelandet sind in diesem Mertonviertel, habe ich ein bisschen zur Geschichte von diesem Viertel geforscht. Und das ist eigentlich kein Viertel, was so für was lebensbejahend oder lebensfördernd aus meiner Wahrnehmung ist. Und wenn ich jetzt viel über das Mertonviertel rede, überlegt, wo ihr arbeitet, wo ihr lebt und forscht mal so ein bisschen nach. Was ist da so in der Geschichte oder in dem Umfeld über die Jahre passiert? In dem Mertonviertel waren die deutschen Metallwerke. Und die haben erfolgreich den Boden bis in eine Tiefe von 10 Meter verseucht. Ich kann mich gut erinnern, als mein Sozialwerk, mein Taunus, aus dem ich Ende letzten Jahres ausgeschieden bin, mein ehemaliges Sozialwerk, dass wir in den 80er Jahren dort ein neues Wohnheim bauen wollten. Es war unmöglich. Das Gebiet war weitflächig, in eine Tiefe nicht von 10 Meter, aber von 5 oder 8 Meter ausgebaggert. Überall gab es so Lüftungsrohre, wo ich mir dachte, wo zieht das hin? Und an der U-Bahn-Haltestelle Riedwiese wurde ein Hügel aufgeworfen, eben von diesem verseuchten, kontaminierten Erdreich. Und ich glaube, die haben das 5, 6, 7 Jahre entlüftet, belüftet, wie auch immer, bis es zur Bebauung freigegeben wurde. Da stand bis vor kurzem auch eins der größten Bürogebäude Deutschlands, das sogenannte Lurgi-Gebäude. Vielleicht kennt es einer, es war so ein fünffingeriges Riesenteil. Der Abriss jetzt hat auch ewig gedauert, weil das voll von Asbest war. Also wenn man sich so das anschaut, ein verseuchter Boden, Asbestgebäude, das klingt jetzt erstmal nicht nach Leben. Die haben dann so einen neuen Stadtbebauungsplan, dann haben sie riesige Bürokomplexe dahingestellt, dazwischen kleine Reihenhäuschen und ein kleines Einkaufszentrum, wo alle Geschäfte, fast alle irgendwie schon pleite gegangen sind, weil die Leute gehen lieber in die großen Einkaufszentren. Also das ist so ein Teil, Stadtteil, naja, er ist lebendiger, dass er stirbt, noch nicht gestorben ist, aber nicht wirklich lebendig. Dann gibt es jetzt einen neuen Stadtbebauungsplan. Die riesigen Bürokomplexe wird man nicht wegkriegen, außer dem Lurgi-Gebäude, mit Schulen, mit Grünflächen, mit vielem anderen. Und dann habe ich einen Artikel entdeckt aus dem Jahr 2022. Lovely Lurgi, ein neues Herz für das Mertonviertel. Also das Lurgi-Gebäude, es gibt die Lurgi-Allee dort. Lovely Lurgi. Und dann haben sie halt beschrieben, was da alles entstehen soll, gebaut werden soll. Die Stadt Frankfurt hat eh kein Geld. Mal gucken, was davon realisiert wird. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn das alles umsetzbar ist über die Jahre, dann ist es dort schöner. Aber was mir auffällt, damit das Lovely Lurgi werden kann, Gott beruft Christen dahin zu gehen. Gott holt sich eine christliche Anwaltskanzlei und die sind wirklich alle gläubig. Ich hatte bisher immer nur mit 3 Anwälten von denen zu tun, aber als ich da war, da saßen mit allen Angestellten 12, 13, 14 Leute. Gott holt sich so eine Kanzlei in diesen Stadtteil, um dort Salz und Licht zu sein. Der Micky Wiese, der nicht ganz unbekannt ist, wo sitzt er? Neben dieser Einkaufspassage hat er seine Beratungsräume. Anfang der 2000er hat Gott mich herausgefordert, mit einem christlichen Kinderarzt herauszufinden, wo seine, bisher war er angestellter Kinderarzt, wo seine Praxis sein sollte. Ich muss zugeben, ich habe keine spezielle Berufung für Arztpraxen, auch nicht für Kinderarztpraxen, eigentlich überhaupt nicht. Aber ich war Gott am Fragen. Wir spürten, so meine Frau und ich, dass die Jahre im christlichen Zentrum Nordweststadt, was wir mal mitbegründet hatten, was es schon seit Jahren nicht mehr gibt, dass die Zeit zu Ende gehen würde. Und ich habe Gott gefragt, wie geht's weiter? Und ich habe Gott so verstanden, dass er sagt, stell dich erstmal in den Dienst von einem anderen, auch wenn dem sein Anliegen überhaupt nicht dein Herzensanliegen ist, diene einem anderen und dann, ja, Gott ist nicht Beckenbauer, er hätte dann gesagt, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wir sind fast 2 Jahre in der Gegend rumgelaufen. Wir hatten damals einen sehr dynamischen Pastor, den manche auch kennen, Bernd Oettinghaus, der unbedingt die Praxis in seiner geliebten Nordweststadt haben wollte, wo ja auch die Gemeinde, Christliches Zentrum Nordweststadt war. Und er war gar nicht glücklich damit, dass Gott ein Gebäude in diesem Märtenviertel zeigte. Genau das Gebäude, wo jetzt der Mickey Wiese drin ist, 10 Meter weiter oder 20 ist diese christliche Anwaltskanzlei. Ein Ehepaar, das über bestimmt 25, 30 Jahre eine christliche Wohngemeinschaft in Eschersheim geleitet hat, hat jetzt freundlicherweise von der evangelischen Kirche oder vom Regionalverband eine Räumungsklage um die Ohren gehaut bekommen, dass sie da jetzt unbedingt raus müssen. Wahrscheinlich gibt es einen Investor, der da was Geldigeres hinbaut. Und wo haben sie eine Wohnung gefunden? In diesem Märtenviertel. Und ich habe diesen Anwälten und Angestellten auch gesagt, Leute, das ist kein Zufall, dass Gott hier Christen konzentriert. Und ich kenne noch ein paar mehr, die dort wohnen. Gott hat mit diesem Stadtteil oder Teilstadtteil, der erstmal nicht so lebensbejahend und lebensfördernd herübergekommen ist, der hat damit was vor und er gebraucht euch dazu. Und das mag man albern finden, Lovely Lurgi. Ein neues Herz für das Märtenviertel. Aber ich glaube, dass Gott durch die Gläubigen ein neues Herz für das Viertel schenken will. Und ich glaube, dass dort, wo ihr lebt, wo ihr arbeitet, wo er wohnt, dass Gott dort ein Herz hat für die Menschen, für die anderen. Und dazu gebraucht er euch. Wo hat unsere kleine Josua-Gemeinde ihre ersten Gottesdienste gefeiert? Ja, rhetorische Frage. Im Märtenviertel, im sogenannten Kirche im Rondell, so ein ökumenisches Projekt von Katholiken und Evangelien, hat auch nicht funktioniert, wie vorher da vieles nicht funktionierte. Aber der evangelische Pfarrer hat uns da reingelassen, was dazu führte, dass der evangelische Pfarrer vom Riedberg stinkesauer war, dass er nicht gefragt wurde, ob er uns, diese komische freie Gemeinde, ob das überhaupt zulässig ist. Wo hat meine Befragung durch den Sektenbeauftragten der evangelischen Kirche stattgefunden? In der Kirche im Rondell im Märtenviertel. Im Ende war das der Türöffner letztendlich für Ökumene. Es wird in Frankfurt nicht so viele freie Gemeinden geben, die seit 15, 20 Jahren regelmäßig mit katholischer und evangelischer Kirche zusammen A. Gottesdienste feiern und B. Veranstaltungen machen. Also über den Sektenbeauftragten und über diesen Pfarrer von Riedberg, der dann auch schnell weg war. Im Grunde war dieser Widerstand der Türöffner zur evangelischen Kirche. Bei den Katholiken war die Tür immer auf. Ich habe mir gedacht, die wissen eh, dass sie die allein selig machende Kirche sind. Die fühlen sich von der freien Gemeinde überhaupt nicht bedroht. So war es denn auch. Aber so hat auch für unsere Gemeinde dieses Märtenviertel auch so eine gewisse Rolle so in der Anfangszeit gespielt. Da, wo ich wohne, da, wo meine Gemeinde ihre Gottesdienste feiert, in der Grundschule Riedberg, das gehörte früher gar nicht zum Riedberg, sondern zum Märtenviertel. Da gibt es noch alte Karten vom Riedberg, da ist nur eine weiße Blase und wir hatten über 10, 15 Jahre auch eine andere Postleitzahl als der Riedberg. Lange Rede, kurzer Sinn, Gott hat mit uns was vor, dort wo wir leben, dort wo wir arbeiten. Er will, dass wir das Salz in der Suppe sind. Du bist Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt. Gott kennt unsere eigenen Unzulänglichkeiten, er kennt unsere Grenzen, er kennt unser Versagen. Und unser Ziel ist nicht, uns religiös abzustrampeln, irgendwelchen Idealen hinterherzurennen. Ja, wir sollen uns am Maßstab der Seligpreisungen messen lassen, ja. Aber Gott sagt nicht, du sollst Licht und Salz sein. Er sagt, du bist es. Dafür sind wir da. Wir sind nicht nur für uns da, wir sind auch mit unserem Glauben nicht nur für unsere Gottesbeziehung da. Wir sind da für die Menschen, die uns im Alltag begegnen. Wir werden vielleicht in dieser Qualität und nicht historisch den Unterschied ausmachen wie ein Dietrich Bonhoeffer. Aber wir machen den Unterschied aus. Und wenn wir in diese neue Woche gehen, dann bittet Gott, dass er euch die Gelegenheiten zeigt, die er euch gibt. Und ihr müsst ja nicht fröhlich missionieren und evangelisieren und 100-mal Gott liebt dich jedem um die Ohren hauen so. Aber Gott wird im Englischen so divine appointments, so göttliche Gelegenheiten vorbereiten, in denen ihr dann da seid und in denen dann Gott durch euch hindurch Licht ist und Salz ist. Und Herr, darum bitten wir dich, dass du uns benutzt im Alltag. Und Herr, wir wollen nicht so sehr nur an dem hängen bleiben, wenn wir unsere ganzen Unzulänglichkeiten, unser Versagen sehen und uns dann zurücknehmen und denken, was willst du schon uns gebrauchen? Du sagst, dass wir Licht sind. Du sagst, dass wir Salz sind. Herr, und so wollen wir das auch im Glauben annehmen. Und wir bitten dich jetzt, dass du in der kommenden Woche ein paar so göttliche Gelegenheiten vorbereitest, wo wir spüren, du wirkst durch uns hindurch, ohne dass wir da groß im Mittelpunkt stehen. Du bist da für andere Menschen. Du machst uns zu einem Segen für andere und letztendlich fällt dann dieser Segen auf uns zurück. Herr, wir danken dir für Menschen wie Dietrich Bonhoeffer. Wir danken dir für andere, die im Widerstand gegen das Naziregime waren. Und Herr, wir müssen uns aber nicht mit diesen Menschen messen, sondern wir messen uns an dem, was dein Wort sagt. Und dein Wort sagt, dass wir Licht und Salz sind. Amen.